Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Sie wollten mit Waffengewalt in den Bundestag eindringen, Bundeskanzler und Minister festnehmen und unser gesamtes politisches System stürzen. Ein Putsch also, geplant von sogenannten Reichsbürgern. Im Dezember 2022 flog die Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß auf. Vor kurzem, Anfang Oktober 2023, gab es dann wieder Razzien und weitere Festnahmen. Ich bin Nina Bus-Bartels und wir schauen uns das heute im Hörsaal genauer an. Was sind das eigentlich für Menschen, diese Reichsbürger?
Ich recherchiere zumeist undercover in der sogenannten Reichsbürgerszene. Die Leute, die ich dort traf, reichten eben über das gesamte Spektrum. Von Menschen, das könnten ihre Nachbarn, ihr Zahnarzt oder ihre Chefin sein, bis hin zu irgendwelchen Leuten, die jetzt bei der AfD im Bundestag sitzen. Die alle allerdings an die gleichen Grundsätze glauben. Es ist ein attraktives Narrativ, es reißt die Leute herein und es reicht nicht, drauf zu gucken, ein Oberflächenphänomen zu beschreiben und zu sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben und wir werden irgendwie besser. Wir haben ein Problem mit rechtsextremer Verschwörungsideologie und das kontinuierlich seit einer verflucht langen Zeit. Und was wir jetzt einfach erleben, ist die konsequente Umsetzung dieses Verschwörungsglaubens.
Die beiden Vorträge, die ihr heute im Hörsaal hört, kommen von einer Tagung der Bundeszentrale für politische Bildung mit dem Titel Reichsbürger – Handlungsfelder und Grenzen einer demokratiefeindlichen Bewegung. Der erste Vortrag kommt von dem Journalisten Tobias Ginsburg und er berichtet in seinem Vortrag, was er bei seinen Undercover-Recherchen unter Reichsbürgern erlebt hat. Anschließend hört ihr einen Vortrag von Jan Rathje. Er ist Politikwissenschaftler am Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Jan Rathje gibt in seinem Vortrag einen Einblick in die Strukturen der Reichsbürgerszene. Und was mir da besonders hängen geblieben ist, wie professionell und gut vernetzt das Milieu ist. Jetzt aber erstmal Tobias Ginsburg mit seinem Bericht Reichsbürger Undercover.
Sie haben gerade gehört, was ich beruflich mache, aus irgendeinem beknackten Grund. Ich recherchiere zumeist undercover an Orten, wo man nicht recherchieren sollte. Ich begebe mich in rechte Netzwerke, rechtsextreme Netzwerke, infiltrierte die neue Rechte, Antidemokraten, Antisemiten, trank mit Islamisten Tee, wobei der Tee überraschend gut war, die Islamisten wenig überraschend nicht so toll. Und ich recherchierte eben auch, das ging los 2018 und ging dann aus gegebenem Anlass 2021 weiter, in der sogenannten Reichsbürgerszene. Ich sage sogenannte Reichsbürgerszene und hier haben wir schon das erste Problem. Worüber reden wir da eigentlich, wenn wir Reichsbürger benutzen? Ein Wort, das uns nebenbei der Neonazi Horst Mahler geschenkt hat. Eine ganz hilflose, eigentlich krude Bezeichnung für ein sehr seltsames Phänomen. Es ist, glaube ich, notwendig, dass wenn wir über Formen des Extremismus sprechen, dass wir nicht bloß auf eine Oberfläche gucken. Das ist vielleicht auch der Grund, weswegen ich seit einer so verdammt langen Zeit einer so mal gefährlichen und in der Regel saublöden Beschäftigung nachgehe, wie ich es tue, dass ich Kontakt zu diesen Menschen suche. Warum ich das mache? Na gut, wir haben jetzt seit etwa 12 Jahren einen Rechtsruck. Nicht nur in Deutschland, sondern global. Wir sehen ein Land nach dem anderen, die am Rande des demokratischen Spektrums runterbaumeln oder den ganz verlassen. Wir haben Autokraten, die an die Macht kommen, Rechte, Rechtsextreme und Rechtspopulisten, sei es in den USA, sei es in Italien, in Schweden, in Russland, in Polen, in Ungarn. Meine Güte, das tut mir besonders leid, auch in Israel. Und wir sehen, dass die Sprache und die Aktionen aus der rechtsextremen Szene immer ungehemmter werden, immer schamloser. Das, was wir aus der rechtsextremen Szene zu hören bekommen, wird lauter, wird nicht nur durch die Straßen geschrien, sondern auch in den Parlamenten. Und die Intervalle zwischen Gewalt und Anschlägen und auch Morden aus der rechten Szene, diese Intervalle werden kürzer. Und mit dieser Angst müssen wir irgendwie klarkommen. Und ich bin mal ein sehr ängstliches Kerlchen, ich kann das nicht. Ich bin aber der Überzeugung, dass es tatsächlich nach wie vor das Unheimlichste ist, wenn wir ein Knacken in der Finsternis hören. Ich glaube, das genaue Hinschauen, das gibt uns eine Möglichkeit, überhaupt damit umzugehen. Denn was ansonsten passiert, das sehen wir leider Gottes im deutschen Diskurs. In Deutschland haben wir eine bestimmte Art und Weise, wie wir mit Rechtsextremismus umgehen. Und das ist eine hochgradig problematische. In erster Linie schieben wir es von uns weg. Wir zeichnen so eine fiktive rote Grenze in die Luft. Wir sagen, hier sind wir, die Anständigen, die Demokraten, die Freunde der Demokratie und offenen und pluralen Gesellschaft, die Leute, die auch mal die Tagesschau gucken und eine Zeitung lesen. Und da sind die anderen. Die Unanständigen, die Rassisten, die Durchgeknallten, die Nazis, die sind dann ein subproletarisches Idiotentum, die Reichsbürger sind irgendwelche Reichsdeppen oder Aluhüte. In der Berichterstattung, da können Sie Bullshit-Bingo spielen, wann immer über die sogenannten Reichsbürger geschrieben ist, das Wort Krude wird vorkommen und Verschwörungstheorien sind sowieso irgendwie per se ein bisschen witzig. Dieser Umgang ist verständlich. Weil, wie gesagt, es ist eine unheimliche Situation, in der wir uns befinden. Das Problem ist, dieses Wegschieben impliziert automatisch, dass wir uns nicht mit den Inhalten beschäftigen müssen. Wir haben ja diese Grenze gezogen. Wir fühlen uns diesen Menschen vielleicht moralisch erhoben, vielleicht auch intellektuell. In jedem Fall haben wir das Gefühl, dass es ein Problem des anderen ist. In Westdeutschland erleben wir das dann auch sehr gerne, indem man versucht, aus Rechtsextremismus, welcher Couleur auch immer, ein ostdeutsches Problem zu formulieren, was, und das darf ich Ihnen jetzt auch als Spoiler geben, gerade in Bezug auf das Thema dieser Konferenz hier überhaupt keinen Sinn macht. Der Blick auf die Oberfläche ist gefährlich. Und das Beispiel der sogenannten Reichsbürger zeigt das so unglaublich gut. Die Art und Weise, wie wir in Deutschland über Reichsbürger oder Reichsbürgerinnen oder Reichsideologen sprechen, das ist fast schon eine ästhetische Kategorie. Wir alle haben diese Bilder im Kopf. Diese Vorstellung von Reichsbürgern als seltsame Extremisten, die vom Rand der Gesellschaft runterbaumeln. Das sind meistens irgendwelche abgefahrenen Männer, schrille Figuren, die in ihrer biografischen Ruine sitzen, gescheitert sind, vielleicht arbeitslos, meistens aus Ostdeutschland und sich jetzt selber zum König oder Kaiser von Deutschland erklären, die jetzt einen Putsch planen und darüber kann man irgendwie lachen. Es ist das Phänomen von dem Jackett von Prinz Royce, ja? Natürlich ist das absurd, natürlich ist das skurril, aber man kapriziert sich dann wahnsinnig gern auf diese unglaubliche Skurrilität, um darüber ein bisschen lachen zu können und sich ein wenig gruseln zu können, um dann diese kleine deutsche Geisterbahn zu haben, an der man aber nicht teilnehmen muss. Und das ist ein immenses Problem. Denn, und hier sind direkt am Anfang die guten Nachrichten, hey, wir haben in Deutschland kein Problem mit Reichsbürgern. Es ist viel schlimmer. Wir haben ein Problem mit rechtsextremer Verschwörungsideologie. Und das kontinuierlich seit einer verflucht langen Zeit. Und was wir jetzt einfach erleben, ist an vielen Ecken und Enden die Umsetzung, die konsequente Umsetzung dieses Verschwörungsglaubens. Wenn ich mich so sehr darüber aufrege, dann natürlich auch, weil als ich mit meiner Recherche 2018, das war nach diesem Mord an einem Polizisten, als ich mich damals auf die Recherche begab, hatte ich dasselbe Bild im Kopf. Wie sollte es auch anders sein? Dieses Bild von diesen skurrilen Außenseiter und diesen orchideenhaften Extremisten, das ist das, was man in der Presse zu sehen bekam, wenn man überhaupt was zu sehen bekam. Und ich begab mich damals zuallererst in eine damals extrem medial präsente Reichsbürgersekte, so eine esoterisch-christlich-fundamentalistische Sekte, das Königreich Deutschland. Warum ich da hingegangen bin, das erklärt sich leicht. Es ist das Königreich. Sie nennen sich Königreich. Jeder faule Journalist versuchte, in dieses Königreich zu kommen. Meine Güte, der Anführer von denen, ein ehemaliger Karate-Lehrer und Esoterikladenbesitzer, der sich zur Aufgabe gemacht hat, dem deutschen Volk den deutschen Boden zurückzugeben, der trug dann einen Hermelinmantel und erklärte obskures Zeug. Also genau das, was auch unser Bild von Reichsbürgern irgendwie doppelt bestätigt, was es skurril und andersartig macht. Als ich dorthin gegangen bin, anfangs sogar noch mit meinem echten Namen und meinem echten Reisepass, bin ich allerdings mit einer großen Naivität rein. Denn tatsächlich habe ich mich ein wenig gestört an dem Ton, den man damals nach diesem Polizistenmord in der Presse zu hören bekam. Es war nämlich zum einen dieses Abweisende, das sind diese seltsamen Extremisten und die sind irgendwie albern und irgendwie lustig. Und man hat versucht, gleichzeitig in der Berichterstattung diese Menschen als Skurrilität darzustellen. Es gab sehr viele Leute, die sich auch einfach drüber lustig machten. Und im gleichen Atemzug wurde gesprochen über die Reichsbürger, die neue, die extreme Gefahr, die wir unterschätzt haben. Das ist ein ganz seltsames Paradox, eine ganz komische kognitive Dissonanz, die wir da irgendwie gemacht haben. Also versuchte ich dort reinzugehen und mich absorbieren zu lassen, zu verstehen, was ist überhaupt das Angebot. Ich war dort am Anfang für 3 Tage. Das war so eine Art Wochenende der offenen Tür. Eine Möglichkeit, Leute irgendwie zu rekrutieren. Diese 3 Tage genügten eigentlich, um dieses Bild, dass wir eigentlich auch nach wie vor sowohl in der Presse als auch in der Politik und in großen Teilen des Staatsschutzes von Reichsbürgern haben, komplett zu zersprengen. Denn diese Menschen, die dort anzutreffen waren, soziologisch würde man von einer Mischszene sprechen, entsprachen überhaupt nicht diesem Bild. Klar gab es sie, nicht? Also den klassischen Reichsbürger, die irgendwie rechten, irgendwie kruden Verschwörungstheoretiker. Zu gleichen Teilen waren da aber auch stramme Neonazis. Rechtsextreme, überzeugte Leute, die halt einfach verstanden, dass man hier einen Ort hatte, eine rechte Immobilie de facto, die man wunderbar dazu nutzen konnte, um die eigene Ideologie zu verbreiten. Und dann waren da Leute aus der ganzen Gesellschaft. Nehmen wir irgendwelche Esoteriker in langen Gewändern, ja, also Menschen, die am Firmament ihre Zukunft sehen wollen und dorthin gehen, um sich selber zu finden und im yogischen Halbmond von Engeln zu schwafeln. Dann irgendwelche Ökis, junge Menschen, vor allem junge Männer, so Leute, wo man das Gefühl hatte, dass die einfach auf dem Weg zum Reggae-Konzert einmal falsch abgebogen sind. Und dann halt Menschen, die wir als ganz normales Bürgertum wahrnehmen würden. Leute aus der sogenannten kuschelweichen Mitte der Gesellschaft, ja. Also anwesend waren dann, keine Ahnung, ein Ehepaar, die beruflich beide Steuerberater waren, in einer Sekte von Staatsleugnern. Das ist die erste Sache, die wir, glaube ich, verstehen müssen. Wenn wir über Reichsideologen sprechen, reden wir halt über die unterschiedlichsten Leute. Und das ist kein Zufall, sondern das ist eigentlich die Essenz dieser ganzen Geschichte. Vielleicht erstmal zur Klärung, was dieser Begriff eigentlich bedeutet. Und hier gibt es eine Definition, und die habe ich gemopst von meinem Nachredner, dem wunderbaren Politikwissenschaftler Jan Rathje. Reichsideologen sind de facto Verschwörungstheoretiker, die einfach an eine einzige, zentrale, aber verflucht effektive Verschwörungstheorie glauben. Und die geht so. Das ist die Vorstellung, dass wir alle, das deutsche Volk, unterdrückt werden von einer riesigen Weltverschwörung. Was will die Weltverschwörung? Das, was Weltverschwörungen halt so wollen. Sie wollen uns klein halten, kaputt machen oder, je nachdem, wie man fragt, vielleicht sogar ganz und gar auslöschen. Das ist etwas, was jeder Verschwörungsideologe auf die eine oder andere Art und Weise glaubt. Die eine Sache, die jetzt spezifisch ist für Reichsideologie, ist, dass die BRD, die Bundesrepublik, Teil dieser Verschwörung ist. Und dementsprechend als gekauftes Instrument zur Unterdrückung des eigenen Volkes kein echter, kein legitimer, kein souveräner Staat. Diese Verschwörungstheorie ist nicht neu. Diese Verschwörungstheorie haben wir in Deutschland seit 1945. Das war die Vorstellung von alten Nazis. 1945, der Krieg ging zu Ende. Den Deutschen wurde ein tausendjähriges Reich versprochen. Davon gab es dann nur popelige 12. Es war also klar, dass nachdem der Krieg verloren ging, für eine ganze Menge strammer Nazis klar war, was auch immer jetzt als neues Staatenkonstrukt aufgebaut wird. Das ist ja nicht das echte Deutschland. Das kann nicht das wahre Deutschland sein, denn das ist ja das Reich. Es waren diese alten Nazis, die dann entsprechend auch teilweise in Bezug auf irgendwelche abstrusen Verschwörungstheorien, teilweise in Bezug auf völkerrechtliche Fehlannahmen, dann erklärten, dass die BRD kein echtes, kein souveränes Land sei, sondern eben nur ein böses Pseudostaatenkonstrukt, oktroyiert von den rachsüchtigen Juden und von den bösen Alliierten, eben zur Unterdrückung der wahren deutschen, arischen Größe. Das hatte direkt auch politische Konsequenzen. Gleich in der jungen Bundesrepublik gründeten sich 2 Parteien. Das eine war die Deutsche Reichspartei, das andere war die Souveräne Reichspartei. Beides Parteien von de facto Nazis und beide basierend auf dieser Verschwörungstheorie, dass die BRD nicht legitim sei, dass man zum Deutschen Reich auf die eine oder andere Art und Weise zurückkehren müsste. Die eine Partei war dann nebenbei auch die erste, die in der jungen Bundesrepublik verboten wurde. Die andere löste sich nach und nach in der NPD auf und verschwand so. Aber diese Idee, diese grundsätzliche Verschwörungstheorie blieb natürlich bestehen. Und wenn Sie irgendeinen Neonazi in Deutschland fragen, sag mal, ist die BRD eigentlich das wahre Deutschland? Raten Sie mal, was die Antwort ist. Nominell ist de facto jeder überzeugte, organisierte Neonazi in Deutschland auch ein Reichsideologe. Tatsächlich, diese Vorstellung blieb in der rechtsextremen Szene virulent. Ich habe es eben schon angesprochen, es war der Neonazi Horst Mahler, der in den 80er Jahren überhaupt das Wort Reichsbürger prägte. Aber warum wir dieses Wort benutzen, das hat einen anderen Grund. Und zwar konnte über die letzten 30, 40 Jahren diese Verschwörungstheorie sich ausbreiten, weitergehen, raus aus der rechtsextremen Szene und sich festbeißen in anderen Milieus und Szenen. Das betrifft dann halt eben Szenen, die sowieso offen sind für verschwörungsideologisches Denken. So etwas wie die esoterische Szene. Oder irgendwelche krypto-linken Putin-Freunde, die ja dankbar sind für alles, was irgendwie den Westen auf die eine oder andere Weise delegitimieren könnte. Aber dann, vor allem auch durchs Internet, wo Verschwörungstheorien ohnehin eine viel größere Geschwindigkeit hatten und viel homogener wurden, da konnte es sich auch immer tiefer im sogenannten Bürgertum festbeißen, bei uns, bei den normalen Leuten, wo man halt plötzlich konfrontiert war mit neonazistischen Ideen, meistens auch artikuliert von Neonazis, nur dass man sie als solche nicht erkennen konnte. So sind wir jetzt konfrontiert mit dieser Mischszene. Und nach musste ich das erst eigentlich feststellen, dass ich sehr, sehr unterschiedliche Menschen traf, die keineswegs alle Nazis sind, die keineswegs alle von Anfang an Rassisten oder Antisemiten sein müssen. Aber Leute aus ganz unterschiedlichen Milieus, die halt diese eine Verschwörungstheorie für sich finden. Und das aus guten Gründen. Wenn man mit diesen Leuten spricht, dann merkt man relativ bald, dass es nicht nur Dummheit, Idiotie oder Boshaftigkeit ist, warum Verschwörungstheorien plötzlich interessant sind. Es sind Bedürfnisse, ganz, ganz menschliche Bedürfnisse. Es geht zum einen darum, dass man ein Angebot bekommt, das sehr attraktiv ist, ziemlich appetitlich. Man selber kann sich zum großen Opfer machen. Wir, die Deutschen, werden unterdrückt. Wer von uns will nicht auch unterdrückt sein und manchmal so richtig schön rumjaulen können? Wunderbar, das liefert dir diese Verschwörungstheorie. Und zum gleichen Teil ist es eine Selbstermächtigung. Ich habe etwas erkannt, was die anderen nicht verstanden haben. Ich bin ein bisschen klüger als die anderen. Ich bin ein bisschen moralisch besser, weil all die anderen da draußen, das ist die Bevölkerung. Die werden verarscht, aber ich bin das Volk. Ich bin aufgewacht. Ihr seid Schlafschafe, aber ich habe etwas begriffen. Das ist erstmal sehr attraktiv. Und dann gibt es noch den großen Bonus der Verschwörungsideologie. Verschwörungstheorien sind immer verknüpfbar mit anderen Verschwörungstheorien. Was auch immer mich gerade irgendwie bewegt, was mich bedrückt, ob ich mich frage, ob 9-11 vielleicht ein Inside-Job war, die Mondlandung gefaked, John F. Kennedy und Hitler eigentlich einen Herrenclub auf Kuba haben, völlig egal. Die Sachen, die mich interessieren, kann ich da irgendwie reinnehmen, weil dieses eine Narrativ, das im verschwörungsideologischen Denken gleich bleibt, das ist die Idee, die da oben, wer auch immer das sein mag, die Politiker, die Elite, die Juden, die Illuminaten, die belügen mich und versuchen mich klein zu halten. Und ich kann jetzt meine esoterischen, meine exotischen, meine geheimen Wahrheiten für mich beanspruchen. Wenn wir uns angucken, wie die Debatten liefen, nachdem wir zwei militante Gruppen hatten, die hops genommen wurden, die Putschisten und dann die Gruppe, die Karl Lauterbach entführen wollten, bei beiden gab es immer diesen suffisanten Unterton. Wieder. Das sind Reichsbürger, Reichsdeppen, das sind Verschwörungstheoretiker und das ist irgendwie lustig. Und irgendwie versuchen wir auch zu unterscheiden zwischen den Neonazis auf der einen Seite und den Rechtsextremen und dort die seltsamen Verschwörungsideologen. Diese Unterscheidung, auch diese Dichotomie, auch diese Grenze ist eine absolute Katastrophe. Die beinhaltet irgendwie die Vorstellung, dass der Neonazi, der Rechtsextremist und der Rassist ja irgendwie einen rationalen Hass hätte. Was ein unglaublicher Unfug ist. Auch jeder Rassist, jeder Antisemit, jeder Rechtsextreme braucht Narrative, um seinen Hass zu legitimieren. Oder er trifft erst auf diese Narrative, die ihn zu diesem Hass führen. Und es ist nichts anderes als das, was in der sogenannten Reichsbürgerszene passiert. Da können wir noch so sehr von einer Mischszene sprechen. Dieser Verschwörungsglaube, diese Vorstellung, dass wir unterdrückt werden, führt früher oder später in dieselben Albträume. Eine Sache, die nebenbei unglaublich wehtut. Nach diesem ersten Wochenende in dieser seltsamen Sekte gab ich mich aus. Ich gab ihr dann ein Nom de Plume. Ich ließ mir dann von meinen neu gefundenen Freunden im Königreich, wo ich lange Zeit verbrachte, viele Monate teilweise auch einfach lebte, ließ ich mich vernetzen und konnte mich frei bewegen in dieser sogenannten Reichsbürgerszene. Man kennt sich ja, die mögen sich nicht untereinander, ne? Man ist ja auch immer ein bisschen Konkurrent. Es geht auch um einfach sehr viel Geld, denn da, wo Angst ist, lässt sich gut Kasse machen. Aber ich konnte mich dort mehr oder weniger frei bewegen. Die Leute, die ich dort traf, reichten eben über das gesamte Spektrum. Von Menschen, das könnten ihre Nachbarn, ihr Zahnarzt oder ihre Chefin sein, bis hin zu irgendwelchen Leuten, die jetzt für die AfD im Bundestag sitzen, die alle allerdings an die gleichen Grundsätze glauben. Und dann trifft man eben auch auf diese Normalos, auf Leute, die aus Verzweiflung oder aus einem biografischen Bruch da hineinstolpern. Die tatsächlich jetzt eben diese Selbstermächtigung suchen, die einen Grund haben wollen für den tatsächlichen oder wahrgenommenen Schmerz. In dem Moment, wo ich in diese neonazistische Verschwörungstheorie einkaufe, brauche ich früher oder später ein Feindbild. Und dann treffe ich, keine Ahnung, Leute, mit denen ich mich auch anfreunde. Darauf lege ich es ja in meinen Büchern an, diese Menschen als Menschen zu begreifen, ihnen mit Empathie zu begegnen. Und dann trifft man Leute, keine Ahnung, ein 18-jähriger Typ mit einem Nervenzusammenbruch, der erst zu Gott gefunden hat, dann zu so einem Reichsbürgerguru. Und in einer kürzesten Zeit von ein paar Wochen kommt er dann an und erklärt, dass der Holocaust eine große Lüge war, um das reine, schuldfreie Deutschland zu beschmutzen. Und erklärt mir, dass der große Austausch im Gange sei und verliert sich in widerwärtigsten rassistischen und antisemitischen Vernichtungsfantasien. Es ist die logische Konsequenz. Und wenn wir uns mit Extremismus beschäftigen, ist es natürlich wichtig, ja, gerade für Leute vom Staatsschutz zu unterscheiden oder eine Annäherung zu machen, zu welcher Szene gehören sie im Einzelnen. Aber diese Entpolitisierung, die wir im ständigen Umgang mit Rechtsextremismus haben, ist eine Katastrophe. So zu tun, als sei das halt nur ein Oberflächenphänomen, als wäre diese Ideologie nicht per se rechtsextrem. Die Vorstellung, diese Implikation, als wären Neonazis keine Verschwörungsideologen, als wäre Rassismus unter bestimmten Prämissen nachvollziehbar. Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Vielleicht zum Abschluss noch etwas kurz über die Corona-Pandemie. Ich musste 2021 zurückkehren. Das lag an zwei Gründen. Zum einen gab es eine Neuauflage von meinem Buch und mein Verlag hat mich dazu getrieben, schreib doch noch was. Zum anderen standen alle meine alten Bekannten, die Leute, die tatsächlich in der sogenannten Reichsszene etwas zu sagen hatten, plötzlich wieder in der Öffentlichkeit. Nur, dass sie sich halt neue Namen gegeben haben. Das waren jetzt die Querdenker. Vorsicht. Nicht alle Menschen, die auf Corona-Demos gegangen sind, sind Reichsideologen, nicht alle sind Nazis. Allerdings bleibt festzuhalten, dass von Anfang an, als diese ersten Demonstrationen ausgerichtet wurden, Menschen aus der reichsideologischen, aus der rechtsextremen, aus der Neonazi-Szene von Anfang an dabei waren, teilweise auch wirklich in organisatorischer Funktion. Und ich war von Anfang an dabei. Dann natürlich, weil mein Buch schon draußen war, weil viele Leute mich kennen, habe mir so eine Maske angezogen, habe Fuck the System draufgeschrieben und habe dann halt eher so mit den neuen Leuten gesprochen, die da reingegangen sind. Und gerade am Anfang, in dieser Anfangszeit, in diesem seltsamen Nebel der Konfusion, wo niemand so wirklich wusste, was diese Pandemie eigentlich ist. Sie erinnern sich, die Zeit, wo wir unsere Chipstüten desinfiziert haben und glaubten, in 3 Wochen wird wieder alles gut sein. Die Leute, die dort auf der Straße standen, die hatten Angst. Vollkommen zu Recht. Es mag eine existenzielle Angst gewesen sein. Wie geht es weiter mit meinem Job? Oder warum kann ich am Wochenende nicht mehr feiern? Oder warum kann ich meine Enkelkinder nicht mehr sehen? Das mag aber auch eine Angst gewesen sein vor einer Bedrohung, die nicht zu greifen ist. Plötzlich gibt es ein Virus, den kann ich nicht hören, nicht sehen, nicht schmecken. Vielleicht kenne ich auch niemanden, der krank geworden ist und deswegen wird jetzt meine Freiheit beschnitten. Natürlich gehe ich demonstrieren. Andere gingen auf die Straße einfach nur, um zu demonstrieren. Man hatte den Eindruck, die demonstrierten so gegen den Virus. Das Problem ist halt, dass von Anfang an wieder nur eine Oberfläche beschrieben wurde. Schaut her, hier sind irgendwie die Covidioten, war damals ein Wort. Und das ist jetzt eine neue Gruppierung, das sind jetzt die Querdenker. Erstmal, das Wort Querdenker ist ein sehr, sehr schönes deutsches Wort. Es ist eine Katastrophe, dass wir das jetzt weggegeben haben. Zweitens, als Querdenker haben wir uns in der rechtsextremen Szene schon 2018, 2017 bezeichnet. Nach 45 ist es nicht so toll, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, guten Tag, ich bin Neonazi, Reichsideologe und Antisemit. Damit kommt man nicht weit. Damit wird man nicht zu Markus Lanz eingeladen. In dem Moment, wo ich aber mit Codes und Chiffren arbeite, komme ich sehr viel weiter. Und Querdenker, Widerstandskämpfer, das klingt einfach sehr, sehr gut. Und jetzt stehen dort irgendwelche mehr oder minder verwirrten Leute auf der Straße und wollen irgendetwas protestieren. Das Ganze wird ausgerichtet von Leuten, die man eigentlich kennen könnte, wo man sich fragt, was macht der Verfassungsschutz eigentlich beruflich, die das ausrichten. Und in der Presse und in der Zivilbevölkerung wird gesprochen von einer neuen Bewegung. Das sind ja jetzt die Querdenker. Oh, wer mag das wohl sein? Die Grundlage war genau die gleiche. Und dass sich die verschwörungsideologische Szene und die rechtsextreme Szene so unglaublich stark bedienen konnte an der Corona-Pandemie, liegt auch tatsächlich an einem politischen Versagen und medialen Versagen, das schlicht und ergreifend symptomatisch für unseren Umgang mit Rechtsextremismus ist. Alles irgendwie ein Haufen. Wir haben mit denen nichts zu tun. Das sind die anderen. Und was das im Detail für Leute sind und was diese Leute eigentlich glauben, das ist zu kompliziert. Nennen wir sie doch lieber einfach Querdeppen. Dann komme ich jetzt zum Schluss. Und ich hoffe, dass das eine Sache ist, die Sie heute von dem Tag mitnehmen können. Wir haben es hier nicht mit neuen Phänomenen zu tun. Wir haben es hier mit dem guten alten Rechtsextremismus zu tun. Wir haben es hier mit Kontinuitäten zu tun, die es seit 45 gibt. Wir haben es mit Ideen zu tun, mit denen wir uns viel zu wenig beschäftigen und die Menschen in diesen Strom reinreißen. Und in dem Moment, wo wir auch mit ein wenig Empathie auf diese Leute gucken, ich sage nicht Sympathie, wir haben es hier mit dem, zum Großteil einfach mit Rechtsextremen und zu einem anderen Teil sehr, sehr gefährlichen Menschen zu tun. Nicht mit Sympathie, aber mit Empathie. Wenn wir versuchen zu verstehen, was diesen Müll attraktiv macht, ist es auch ein immenser Schmerz, der da ausgelöst wird. Es ist ein attraktives Narrativ, es reißt die Leute herein und es reicht nicht, drauf zu gucken, ein Oberflächenphänomen zu beschreiben und zu sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben und wir wären irgendwie besser.
Das war Tobias Ginsburg mit seinem Bericht Reichsbürger Undercover. Jetzt schauen wir nochmal wissenschaftlich auf das Thema und zwar mit Jan Rathje. Er ist Politikwissenschaftler am Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Und sein Vortrag heißt Die Reichsbürgerbewegung und ihre Gefahren für Staat und Zivilgesellschaft.
In leichter Abwandlung des angekündigten Titels wird es bei mir um Folgendes gehen, nämlich verschwörungsideologischen Souveränismus und die damit verbundenen Gefahren für demokratische Gesellschaften. Unterteilt habe ich den Vortrag in jetzt zwei Abschnitte. Für mich war es schon auch eine Herausforderung, sozusagen in diesem begrenzten Zeitfenster diese doch relativ großen Themenkomplexe zusammenzustochen. Ich hoffe, dass es mir einigermaßen gelungen ist. Zunächst mal wird es um Definitionen und Entwicklungen gehen, die ich Ihnen zeigen möchte, besonders so ein bisschen mit Blick auch auf die postpandemische Entwicklung und dann die Gefahren für demokratische Gesellschaften, wo ich auch noch mal anhand eines zentralen Beispiels, was Sie heute auch schon genannt wurde, nämlich die Gruppe Reuß-Patriotische Union, dann nochmal diese weiteren Entwicklungen und jüngeren Entwicklungen innerhalb des Milieus verdeutlichen sollen. Zunächst mal die Definitionen und die Entwicklungen. Ich selbst würde jetzt nicht notwendigerweise, um das gesamte Milieu zu beschreiben, die Begriffe Reichsbürger, Selbstverwalter oder auch Staatsleugner, wie man in Österreich die Gruppierung bezeichnet, oder im internationalen Kontext inzwischen auch den Begriff Anti-Governmental Extremism oder Anti-Government Extremism, also Anti-Regierungsextremismus benutzen, um das gesamte Milieu zu beschreiben, sondern würde eher den Begriff verschwörungsideologischer Souveränismus wählen. Zum einen, weil er nicht verengt auf bestimmte nationalstaatliche Phänomene, wie beispielsweise der Begriff Reichsbürger, und dadurch auch eine internationale Anschlussfähigkeit zur Erforschung dieser Phänomenbereiche ermöglicht. Und unter verschwörungsideologischem Souveränismus verstehe ich nachfolgend das Bestreben, individuelle oder Volkssouveränität sowie eine damit verbundene, als natürlich begriffene Ordnung gegen die herrschende gesellschaftliche und politische Ordnung in Klammern wieder herstellen zu wollen, die als Mittel einer globalen Verschwörung mit dem Ziel der Vernichtung der Eigengruppe identifiziert wird. Das heißt, dieser Fokus auf eine wiederherzustellende oder überhaupt herzustellende Souveränität spielt dort eine zentrale Rolle. Und das finden Sie nicht so stark in anderen Definitionen. Die sind meist gerade aus Perspektive von Sicherheitsbehörden gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet, diese Gruppierung. Das ist sicherlich ein Aspekt und das kann man auch nachvollziehen aus Perspektive von Sicherheitsbehörden. Aber es ist eben nicht der zentrale zentraler Aspekt, sondern eher ein vermittelter Aspekt, eben weil, wie Tobias Ginsburg das ja eben auch schon gesagt hat, die Bundesrepublik Deutschland und alle, die sie repräsentieren, in irgendeiner Weise als Teil einer großen Verschwörung angenommen werden. Deshalb sind es auch keine Staatsleugner. Sie wollen nur nicht diesen Staat. Sie wollen nicht diese Gesellschaftsordnung, die er repräsentiert, sondern sie wollen eine andere. Und dort geht es dann meist um vermeintlich natürliche, ursprüngliche, es können auch esoterisch aufgeladene Ordnungen sein, die sie wiederherstellen wollen und deren Souveränität sie wiederherstellen wollen. Und auch das bei Tobias Ginsburgs Einstieg ja schon angeklungen. Ich würde argumentieren, dass verschwörungsideologischer Souveränismus als Teil der politischen Rechten betrachtet werden sollte. Denn souveränistische Ordnungsvorstellungen sind nicht auf eine Minderung von Ungleichheit ausgerichtet. Ich folge da einer Definition, um einzuschätzen, wie eine politische Rechte und politische Linke ihre Ziele verfolgt, dem italienischen Juristen Norberto Bobbio. Der hat diese Unterscheidung vor allen Dingen zwischen politisch links und politisch recht auf der Dimension Gleichheit versus Ungleichheit aufgetragen. Das heißt, eine politische Rechte neigt stärker dazu, Ungleichheit zu akzeptieren oder je nachdem, je weiter es dann in, sagen wir mal, Randbereiche und gesteigerte Bereiche hineingeht, in die Extreme, auch Ungleichheit herstellen zu wollen zwischen den Menschen, während eine politische Linke eher darauf abzielt, Ungleichheiten tendenziell zu reduzieren, uns stark zu reduzieren. Das heißt, souveränistische Ordnungsvorstellungen, hier nochmal dann sozusagen die Einordnung, zumindest im Bereich der politischen Rechten, zielen eben nicht auf eine Minderung von Ungleichheit ab, sondern richten sich eher, und das sieht man an ein paar Beispielen, die ich Ihnen jetzt mitgebracht habe, besonders beispielsweise, wenn man sich auf die Rechte von Frauen, auch auf das Frauenwahlrecht oder von sexuellen Minderheiten innerhalb dieser Milieus konzentriert. Dort versteift man sich eben dann auf eine vermeintlich natürliche Zweigeschlechtlichkeit, die gegen, in Anführungszeichen, den Gender-Wahnsinn dann wiederhergestellt werden soll. Oder beispielsweise Reichsbürgergruppierungen, die sich auf das Deutsche Kaiserreich und eine Verfassung von 1871 beziehen, klammern damit alle Frauen vom Wahlrecht aus, denn das Kaiserreich hatte kein Wahlrecht für Frauen vorgesehen. Und auch diejenigen, die beispielsweise dann sagen, alles, was nach dem Kaiserreich kam, alles, was nach 1918 kam, also die Revolution in Deutschland, die dann die Weimarer Republik hervorgebracht hat, damit verbunden war natürlich auch das Frauenwahlrecht, was dann erkämpft wurde von Feministinnen. Solche Prozesse werden eben als problematisch, als Teil der Verschwörung angesehen, um das deutsche Volk letztlich zu vernichten. Recht prominent hat das beispielsweise neulich der rechtsextreme Reichsbürger Nikolai Nehrling in einem seiner Abschiedsvideos gesagt, er fände es gut, wenn Frauen nicht mehr wählen dürften, wenn man sich an einer Verfassung von 1871 beispielsweise orientieren würde, weil Frauen wären ja verantwortlich für den Erfolg der Grünen, weil sie vor allen Dingen Grün wählen würden. Und Frauen würden auch dafür sorgen, dass die in Anführungszeichen weiße Rasse aussterben würde, eben weil sie mit Migrantinnen Kinder zeugen würden oder mit nicht weißen Deutschen. Und das sind so Vorstellungen, die dann diese Menschen äußern, wo halt ganz stark eben das Gewicht auf Ungleichheit gelegt wird. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass MigrantInnen und Menschen mit Migrationsgeschichte von diesen Menschen abgewertet werden beziehungsweise ungleich behandelt werden sollen. Beispielsweise Gruppierungen, die sich auf das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz als einzigen Nachweis einer deutschen Staatsangehörigkeit beziehen, klammern damit eben Menschen aus, die nicht nachweisen können, dass Vorfahren von ihnen bereits eine deutsche Staatsangehörigkeit nach Rustag von 1913 im Kaiserreich gehabt haben. Da ist sozusagen implizit ein rassistischer Moment drin enthalten. Dann der Souveränismus, und das ist immer verkürzt für verschwörungsideologischen Souveränismus, damit ich das nicht die ganze Zeit schreiben muss. Es gibt auch andere Formen von Souveränismus, auf die ich jetzt hier nicht eingehen kann, die aber auch immer wieder eine Möglichkeit bieten, wie populistischer Souveränismus, der beispielsweise von RechtspopulistInnen gerade auch im europäischen Umfeld, aber auch global vertreten wird, ist sehr anschlussfähig, der dann notwendigerweise die Verschwörung dann auch ausklammern kann. Also dieser Souveränismus, der verschwörungsideologische Souveränismus, um den es in diesem Vortrag die ganze Zeit gehen wird, teilt auch extrem rechte politische Vorstellungen. Das heißt, bei Reichsbürgern findet sich der Gebietsrevisionismus, wer sich positiv auf ein deutsches Reich in den Grenzen von XY bezieht, erhebt damit Gebietsansprüche auf Gebiete, die heute zu Polen und zur Tschechischen Republik gehören beispielsweise und betreibt damit eben Gebietsrevisionismus. Was auch weit verbreitet ist, ist der Geschichtsrevisionismus und die Holocaustleugnung, also ein Absprechen einer deutschen Kriegsschuld am Zweiten, aber auch teilweise am Ersten Weltkrieg mit dem Ziel, eine rein gute deutsche Identität präsentieren zu können. Das heißt, im Bereich der Holocaustleugnung geht es dann ja so weit, um zu behaupten, dass eben dieses Menschheitsverbrechen von den Deutschen nicht stattgefunden habe und damit eben eine rein positive Identität verbreitet werden kann über die Deutschen und nicht eine widersprüchliche, gebrochene, die sowohl für die Verbrechen des Nationalsozialismus Verantwortung trägt, als auch versucht, sich anders und dagegen zu positionieren. Und natürlich der Antisemitismus, der innerhalb dieses Milieus weit verbreitet ist. Der Mythos der jüdischen Weltverschwörung kommt aus der politischen Rechten und wird auch im Bereich dieses Milieus weit verbreitet. Dann der Souveränismus in Deutschland steht in einer extrem rechten Tradition. Darauf hat Tobias Ginsburg ja schon gerade hingewiesen, von der Sozialistischen Reichspartei bis zur NPD hin bis in die Neuzeit. Das heißt, innerhalb des Milieus finden Sie immer wieder noch bestimmte zentrale AkteurInnen aus der extremen Rechten, die als Stichwortgebende dann zur Verfügung stehen und auf die sich Menschen, die sich in diesem Milieu hinein radikalisieren, dann auch beziehen. Deshalb Radikalisierungsprozesse, wenn man sie sich genauer anschaut, innerhalb dieses Milieus weisen in die extreme Rechte und nicht in andere Phänomenbereiche hinein, sondern die Mehrheit radikalisiert sich in die extreme Rechte, greift immer mehr Narrative aus dem Bereich auf. Ich habe beispielsweise im letzten Jahr nochmal mir stark angeschaut, wie die Gewalt legitimiert wurde von den beiden Personen, die 2016 zuerst aufgefallen sind, der Fall in Reuden und der Fall in Georgensgmünd. Und die haben sich beide beispielsweise auch des Narrativs des vermeintlich großen Austauschs bedient, gegen den sie sich jetzt zur Wehr setzen müssten. Die Person aus Reuden sprach gar von einem Holocaust an den Deutschen, der stattfinden würde. Ja, also das hatte man zu dieser Zeit gar nicht so sehr auf dem Schirm. Und nicht zuletzt auch drei Verfassungsschutzbehörden rechnen selbst Reichsbürger und Selbstverwalter dem Rechtsextremismus zu. Das sind die Ämter in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und im Saarland. Also das heißt, auch innerhalb der Landesämter gibt es hier jetzt nicht diese Trennung, also diese künstliche Trennung zwischen Reichsbürger und Rechtsextremismus. Wie ist das gesamte Milieu aufgestellt? Ich würde es idealtypisch in vier Submilieus unterteilen, wobei die Übergänge auch immer fließend sind zwischen den einzelnen Gruppierungen und deshalb eher hier als idealtypische Darstellung dienen sollen, um ungefähr einzuschätzen, mit wem hat man es zu tun. Zum einen sind das traditionell organisierte Extremrechte seit dem 8. Mai 1945, die versuchen, ein deutsches Reich wieder handlungsfähig zu machen. Dann ab den 1980er Jahren eine Strömung, die vor allen Dingen mit Wolfgang Gerhard Günther Ebel als vermeintlich erstem Reichskanzler dann in Verbindung gebracht wird, der ab den 1980er Jahren angefangen hat, das auszubilden, zwar außerhalb von traditionell extrem rechten Organisationen, was wir heute mit dem Begriff Reichsbürger bildlich als erstes assoziieren würden. Dann die Gruppierung so ab den 2000er Jahren der Individualgruppen oder sezessionistischen SouveränistInnen, die zwar immer noch die gleiche Aussage teilen wie die anderen eher als Reichsbürger oder auch sich selbst als Reichsdeutsche bezeichnenden Gruppierungen, die davon ausgehen, dass die Bundesrepublik Deutschland kein legaler und legitimer Staat sei, aber nicht als erstes und unmittelbar versuchen wollen, ein deutsches Reich wieder handlungsfähig zu machen. Das sind die anderen beiden Gruppierungen, die sich stark darauf konzentrieren. Individualgruppen und sezessionistische Souveränistinnen zielen eher darauf, sich zunächst mal von der Bundesrepublik Deutschland loszumachen und sich selbst oder die eigene oder Kleingruppe oder ihr Territorium für souverän zu erklären. Hier gibt es auch starke Einflüsse beispielsweise aus den USA, wo man dann gelernt hat, ab den 2000er Jahren bestimmte Handlungsformen zu übernehmen, gerade auch was die Auseinandersetzung mit Behörden angeht. Und dann Neurechte und andere SouveränistInnen, die eher verklausuliert davon sprechen, dass Deutschland nicht souverän sei. Ich hatte Ihnen ja schon mal angedeutet, dass es auch noch so andere Formen des Souveränismus gibt, die dann aber auch immer wieder verschwörungsideologisch souveränistische Momente mit aufgreifen und einflechten. Und zwar dann klassisch als Beispiel zu nennen, das Kompaktmagazin im Untertitel Magazin für Souveränität, Teile der AfD, Teile der Querdenkenproteste. So, auf die ganzen Einzelheiten gehe ich jetzt hier im Detail nicht ein, aus Zeitgründen. Zur Quantifizierung, meist sehen wir die absoluten Zahlen. Ich finde es aber durchaus interessanter, das Ganze Ihnen mal zu präsentieren. Und zwar, wenn man diese Zahlen runterrechnet auf 100.000 EinwohnerInnen nach Bundesland. Denn dort ergibt sich dann eine andere, detailliertere Darstellung. Gut, die Zahlenbasis ist natürlich auch schwierig, weil die Zahlen basieren bisher nur auf die von den Landesämtern für Verfassungsschutz und dem Bundesamt für Verfassungsschutz zur Verfügung gestellt worden sind. Und es gibt auch nicht für alle Bundesländer aktuelle Zahlen, was die EinwohnerInnen angeht. Also da kann natürlich auch noch ein gewisses Maß an Fluktuation da sein. Aber ich glaube, allgemein die Tendenz ist schon wichtig zu zeigen, dass eben nicht nur Bayern und Baden-Württemberg, obwohl sie weiterhin oben mit dabei sind, die zentralen Probleme darstellen, sondern auch andere Bundesländer und allen voran eben Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass eben gerade auch ostdeutsche Bundesländer weniger EinwohnerInnen haben, als es westdeutsche Bundesländer haben. Und gleichzeitig sehen Sie aber auch, dass die Stadtstaaten hier eher am unteren Ende aufzufinden sind. Bundesdeutsches Mittel wären ungefähr 27 SouveränistInnen pro 100.000 EinwohnerInnen. Und dann sehen Sie, wer drüber und wer drunter ist dann. Also das heißt, wir sollten uns auch stärker noch auf Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, aber Thüringen und Sachsen-Anhalt auch konzentrieren. Dort übersteigt es eben dieses Bundesmittel, was aber nicht heißt, dass alle anderen Bundesländer hier jetzt irgendwie sich auf die Schulter klopfen könnten, sondern dass man eher nochmal schauen müsste, was sind die Beweggründe, warum in diesen Regionen Menschen wesentlich stärker ansprechbar sind, dort entweder anzusiedeln oder einfach empfänglich sind für solche Weltordnungsvorstellungen. Und das Bundesamt präsentiert ja die Zahlen, die sind Ihnen bestimmt geläufig. 23.000 ist die aktuelle Zahl für das Jahr 2022. So viele Menschen sollen Mitglied des Milieus sein. Ich glaube, 1.150 werden als rechtsextremistisch bezeichnet. Und dass dieser Resonanzraum wesentlich größer ist, soll Ihnen diese Grafik mal darstellen. Und zwar habe ich Ihnen hier mitgebracht von ein paar ausgewählten Kanälen die Reichweite, also von ein paar souveränistischen Kanälen auf Telegram, einem sehr zentralen Medium für verschwörungsideologische, extrem rechte, aber auch souveränistische Kommunikation. Ganz oben der Kanal von Weiko Stölzer, der inzwischen 66.000 Abonnentinnen aufweist. Aber vielleicht auch nochmal als so ein Extrembeispiel, das sehen Sie dann ganz unten, die beiden Kanäle von Nikolai Nehrling, dem sogenannten Volkslehrer, der sozusagen der ersten Gruppierung auch zuzurechnen ist. Also die Gruppierung, die sicherlich auch vom Verfassungsschutz die Zuschreibung rechtsextreme Reichsbürger zugestanden werden sollte. Und zu Spitzenzeiten bis zu der Abschaltung seines ersten Kanals erreichte er mit dem 33.000 SubscriberInnen. Also ein offen extrem rechter Reichsbürger hat eben 33.000 Accounts erreichen können. Und wenn Sie 10% abziehen wollen für MitarbeiterInnen des Verfassungsschutzes, die das beobachten, JournalistInnen, Antifa-Gruppierungen, bleibt trotzdem immer noch eine Summe übrig, die größer ist als die 1.150 rechtsextremen Reichsbürger, die vom Bundesamt angegeben werden. Das heißt, es scheint hier einen größeren Resonanzraum zu geben. Es gab auch eine Studie, die Anfang des Jahres rausgekommen ist von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die hat zwar nur ein Item gehabt, was ich tendenziell problematisch auch finde, um das zu messen, aber sie kam zu dem Ergebnis, dass durchaus ein größerer Bevölkerungsanteil, ich glaube 5% der Gesamtbevölkerung, anfällig wäre für eben souveränistische Thesen. Gut, nach diesem einführenden Überblicksteil möchte ich auf die Gefahren für demokratische Gesellschaften zu sprechen kommen. Das will ich erstmal anhand des Beispiels der Gruppe Reuss Patriotische Union machen. Diese Gruppierung soll sich nach aktuellem Ermittlungsstand, zumindest gab das so der Bundesgerichtshof an, in seinen Veröffentlichungen gründete sich spätestens im November 2021. Aktuell wird gegen 69 Personen ermittelt. Das ist auch der aktuelle Stand von August mit dem Vorwurf der Bildung oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Diese Gruppe arbeitete auf einen Tag X hin und unter dem Tag verstand sie das Eindringen in das Reichstagsgebäude und die Festnahme von Regierungsmitgliedern und ParlamentarierInnen mit Waffengewalt. Gleichzeitig wollte sie dann im Anschluss eine militärische Übergangsregierung bilden. Dazu soll sie ein Netzwerk von sogenannten Heimatschutzkompanien in ganz Deutschland geplant haben, aufzubauen. Zwei sind wohl bis zum Zeitpunkt des Zugriffs schon aufgebaut gewesen. Und die Gruppe strebte dann an, im Anschluss an diese Aktionen dann mit der Russischen Föderation, die sie als einzige legitime Nachfolge der Alliierten verstand, über einen Friedensvertrag und eine neue staatliche Ordnung Deutschlands zu verhandeln. Diese Gruppe baute auch darauf, dass eine geheime Organisation mit dem Titel Allianz, das ist eher ein Verschwörungsmythos, den man aus dem QAnon-verschwörungsideologischen Milieu kennt, letztlich im Hintergrund die Fäden ziehen würde und mit eben militärischen Truppen an diesem Tag X in Deutschland eindringen würde. Und man selbst würde dann mit den Heimatschutzkompanien und dem Eindringen in das Reichstagsgebäude signalisieren, dass auch die Deutschen bereit wären, um sich befreien zu lassen und ihren aktiven Anteil daran vorzunehmen. Wie sollte das Ganze vonstatten gehen? Und hier gibt es ein paar Ausschnitte, auf die hat Tobias Ginsburg ja auch schon hingewiesen. Es gab sehr viel skurrile Berichterstattung, die Rentnerputschisten, Terroromas, alles das wurde irgendwie verbreitet. Konnten diese Leute, die sind ja alle, ne, in einem höheren Alter, können die überhaupt gefährlich sein? War das nicht völlig übertrieben, was dort durchgeführt wurde? Und ich will Ihnen hier einfach noch ein paar andere Aspekte zeigen, die sich eben nicht nur auf das Skurrile fokussieren. Ja, beispielsweise, dass es auch eine Hellseherin in der Gruppe gab, dass dort der Glaube an UFOs geteilt wurde von einigen Leuten, sondern was durch diese Erzählungen, wenn sie aufgebläht werden und in den Vordergrund gerückt werden, viel stärker einfach andere Momente vernachlässigt oder auch verharmlost. Und zwar folgendermaßen: Die Gruppierung soll mutmaßlich angeführt worden sein von Heinrich dem 13. Prinz Reuß. Der hatte diese Organisation geschaffen und die unterteilte sich sowohl in den Rat von denjenigen, die nach der Machtergreifung dann bestimmte politische Ämter auch übernehmen sollten, Ressorts verwalten, und den militärischen Arm einer sogenannten Neuen Deutschen Armee, die gegründet werden sollte. In diesem Rat saß Birgit Malsack-Winkemann, ehemaliges Mitglied des Bundestages für die AfD und Richterin, und Teil des militärischen Arms war Rüdiger von Pescatore, Peter Wörner, Maximilian Eder und auch der Polizist Michael Fritsch waren mit dabei in dieser Führungsriege. Das sind nicht alle, aber diese Personen sollen einfach nur mal aufzeigen, welche Gefahr von solchen Gruppen ausgehen kann und wie man sich damit auseinandersetzen muss. Das hat der Generalbundesanwalt, denke ich, auch wahrgenommen. Das haben die Sicherheitsbehörden wahrgenommen. Aber in der öffentlichen Kommunikation stehen wir eben vor der Herausforderung, den Fokus darauf zu richten, was die wirkliche Gefahr an dieser Gruppe gewesen ist. Das war nämlich so, dass Frau Malsack-Winkemann bereits im Spätsommer 2021, zumindest nach Angaben des Bundesgerichtshofs, Peter Wörner ins Gebäude gelassen haben soll, in den Bundestag. Im Rahmen ihrer Tätigkeit als MdB kann sie Menschen einladen und Führungen geben. Und Wörner hat sich im Bundestag schon mal umgeschaut, wo man dann Regierungsmitglieder verhaften könne. Also zur Tatvorbereitung haben diese beiden Personen eben ihre Machtressourcen genutzt, die sie zur Verfügung gehabt haben. Das heißt, über Frau Malsack-Winkemann soll die Gruppe Zugang zum Bundestag gehabt haben, auch nachdem sie aus dem Bundestag ausgeschieden ist. Und gerade die Gruppierung, deswegen hebe ich diese drei hervor, Rüdiger von Pescatore, Peter Wörner und Maximilian Eder, hängen eng zusammen, auch mit der Gründung des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr. Das heißt, die haben zum Teil eine Elite-Soldatenausbildung genossen. Und Michael Fritsch habe ich noch angefügt, eben weil auch ein Polizist zentral mit hier beteiligt gewesen ist. Die Führungsriege soll nach Angaben des Bundesgerichtshofs auch informiert gewesen sein über diesen Vorgang und sich auch darüber im Klaren gewesen sein, dass es auch zu Toten hätte kommen können, wenn man diesen Bundestag mit geplanten 16 Personen dann erstürmt, beziehungsweise wenn man versucht, mit 16 Personen einzudringen und die Regierung festzusetzen. Das heißt, nochmal zusammengefasst, jüngere Entwicklungen des verschwörungsideologischen Souveränismus am Beispiel der Gruppe Reuß. Dieses durchaus zersplitterte, heterogene Milieu wurde zumindest partiell und in Teilen durch Heinrich den 13. Prinz Reuß als Führungsperson geeint. Er hat es vermocht, die Gräben innerhalb des Milieus und zum Teil auch darüber hinaus zu überwinden und sich als legitime Führungsperson für diese Menschen anzubieten, dem sie folgen würden. Das ist herausragend. Tobias Ginsburg hat ja auch davon gesprochen, dass man sich zum Teil selbst der Konkurrenz macht. Es kann aber auch immer so sein, dass eine Person sich herausstellt durch eine besondere Legitimation, und bei ihm mag es sicherlich auch seine adelige Herkunft gewesen sein, die ihm eine besondere Autorität verliehen hat, die es dann doch schafft, die Gruppen zusammenzubringen, die sich eigentlich sonst nicht miteinander verbinden würden. Eine Professionalisierung des Milieus, gezielte Rekrutierung von Elitesoldatinnen und auch Veteraninnen und Polizisten, Menschen, die in Kriegssituationen bereits gewesen sind, die wissen, wie man sich verhält, auch mit einer Waffe ein gewisses Ziel zu verfolgen, wenn um einen herum potenzielle Kriegssituationen sind, wenn geschossen wird, dort einen kühlen Kopf zu bewahren und ihr Ziel umzusetzen. Sie haben selbst schon Schießtrainings durchgeführt, die diese Gruppe zumindest nach aktuellem Ermittlungsstand und dem, was ich den Medien darüber entnehmen konnte. Und es wurde auch schon die Besichtigung des möglichen Tatorts Bundestag im Spätsommer 2021 vorgenommen von Mitgliedern. Dann das Nutzen der Verbindung zur AfD, nämlich über Frau Malsack-Winkemann, die Zutritt verschafft hat dieser Gruppierung zum Bundestag und das mutmaßlich dann auch tun sollte an diesem Tag X. Und die Integration von Elementen der QAnon-Verschwörungsideologie, also der Glaube, dass eben alliierte Mächte einen unterstützen würden. Und das ist ein bisschen ein ambivalentes Element innerhalb dieser Gruppierung. Darauf kann ich aber leider nicht näher eingehen. Das heißt, welche allgemeinen Gefahren gibt es zusätzlich zu dem, was ich nur an dem Beispiel jetzt der Gruppe Patriotische Union verdeutlicht habe? Das souveränistische Milieu bietet sich an als Sammelbecken für Menschen mit sinkendem Vertrauen in zentrale Institutionen und Organisationen innerhalb demokratischer Gesellschaften. Das konnte man sehr gut sehen während der Pandemie. Dort haben die Menschen angefangen, eben der öffentlichen Berichterstattung, der Wissenschaft und der Politik nicht mehr zu vertrauen. Und das ist eben von diesem Milieu zentral angegangen worden. Denn dieses Milieu konnte den Menschen präsentieren, nicht nur eine Erklärung, warum der Staat auf einmal anfängt, die Grundrechte einzuschränken, also andere Gründe als wir wollen bestimmte gefährdete Personen und Bevölkerungsgruppen schützen, sondern der Staat tut das, weil er Teil einer bösartigen Verschwörung gegen das deutsche Volk ist. Und gleichzeitig konnte man auch Handlungsoptionen zur Verfügung stellen. Also man konnte nicht nur ein negatives Bild, sondern auch einen Moment der Selbstermächtigung, auf das ja auch Tobias Ginsburg schon angesprochen hat, präsentieren. Es gibt Handlungsformen, es gibt Möglichkeiten, sich zu organisieren. Es gibt noch wesentlich mehr Material zu dem, was du dir bisher schon angeeignet hast. Und dieses Material ist sehr offen für andere Versatzstücke. Glaubst du an UFOs, brauchst du mehr Esoterik? Alles das ist kompatibel. Das heißt, diese Heterogenität und das zum Teil ja auch sehr diffus wirkende ideologische Fragmenthafte des Milieus ist nicht nur ein Nachteil, der dazu führt, dass sich eben diese Gruppen spalten, aufteilen und in Konkurrenz zueinander stehen, sondern auch eine Ressource, die man nutzen kann im Rahmen eines Netzwerks, auf die man noch zugreifen kann. Dann, was eine weitere Gefahr ist, der Aufbau von Parallelstrukturen zu demokratisch legitimierten Systemen. Also sowohl politisch über bestimmte Regierungskonstellationen, Gemeindekonstellationen, Gesundheit, Wirtschaft, Medien, Bildung. Das beste Beispiel dafür ist, denke ich, Peter Fitzek und seine Handlung, der immer wieder versucht, so viele Parallelstrukturen wie möglich aufzubauen. Eigene Bank, eigenes Amazon oder eBay, eigene Gesundheitskasse, eigenes Geld, ja, eigene Medien und auch eigene Universitäten und Schulen hat er versucht zu gründen. Dann, wenn diese Leute da reinbegeben, vertiefen des Institutionen Misstrauens gegenüber demokratischen Gesellschaften. Je mehr die Leute da reingehen in diese eigenen Systeme, bekommen sie eben auch keinen Widerspruch mehr. Wenn sie sich komplett ausklammern aus den demokratisch legitimierten Systemen, besteht halt weniger Reibungsfläche auch mit Menschen, die das anders sehen. Ja, und die ihnen auch widerspiegeln könnten, dass sie nicht den Volkswillen vertreten alleinig, sondern dass es durchaus unterschiedliche Positionen gibt und die nicht notwendigerweise alle gesteuert sind von einer bösartigen Verschwörung. Also das normale Miteinander in liberalen Demokratien, wo wir alle im Zweifelsfall das Individuum die kleinste Minderheit ist und sich eben auf Grundlage des Grundgesetzes und geteilter gemeinsamer Werte dann in einen politischen Wettstreit begeben muss, wenn es in den Bereich der Politik geht oder auch in den wirtschaftlichen Wettstreit. Ja, dem kann man entfliehen und dadurch auch das vertiefte Misstrauen einfach bestärken gegenüber den Institutionen. Denn dort werden problematische Inhalte verbreitet, wie gesagt, mit dem Fokus auf demokratische Gesellschaften, weitere Verschwörungsideologien, Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rassismus. Und dann zum Schluss noch der Punkt Legitimation von Gewalttaten und Umsturzfantasien, die mit dieser Ideologie verbunden sind. Warum? Weil die verschwörungsideologische Rechtfertigung souveränistischer Gewalt mit einer imaginierten existenziellen Bedrohung der souveränen Selbstgruppe verbunden ist. Ja, das ist ein bisschen verklausuliert. Letztlich geht es um überzeichnete Opfernarrative. Auch auf die hat Tobias Ginsburg schon hingewiesen. Das heißt, diese Menschen glauben, meine Gruppe soll vernichtet werden. Und zwar über ganz viele bestialische Taten. Das heißt, die Kommunikation innerhalb der Gruppierung beinhaltet ganz viele verschiedene Erzählungen, wie das deutsche Volk letztlich vernichtet werden soll. Sei es über Giftspritzen, dass man zuerst die Alten wegsperrt oder, und das ist dann natürlich auch, dann verstehen Sie vielleicht auch nochmal die Emotionalität, die mit dem Thema Kinder dann immer verbunden ist, die versuchen unsere Kinder, das Tragen der Maske aufzuzwingen, damit unsere Kinder, also sozusagen das, was die Zukunft des Volkes darstellt, letztlich umgebracht werden sollen. Ja, also darin verbindet sich dann immer diese Fortexistenz des deutschen Volkes, lässt sich immer gut und emotional eben an Kindern festmachen. Ja, das heißt, wir haben diese brutalen Erzählungen, auf welches Mittel diese VerschwörerInnen zurückgreifen. Also sexueller Missbrauch, Folter und Blutabzapfen von unseren Kindern, ja, in satanistischen Zeremonien, die dann bis ins Detail ausgemalt werden, was dort alles mutmaßlich passiert, wenn es so um die Einschläge von QAnon geht, aber auch in anderen Formen kennt man das unter dem Stichwort Kinderklau, auch innerhalb des souveränistischen Milieus, wenn Menschen eben von den Behörden aufgrund ihres Verhaltens oder bestimmter Missstände eben Kinder aus Familien entfernen, dass das eben auch als Teil der großen Verschwörung angesehen wird und dass das uns allen drohen könnte. Dann ist es so, dass Gewalt als Selbstverteidigung und Widerstandsakt gelabelt ist und Teil einer manichäischen Weltanschauung ist. Tobias Ginzburg hat das vorhin so beschrieben als den Krieg im Kopf, mit dem die Leute aufwachsen, die Schlacht im Kopf, das letzte Gefecht. Eine manichäische Weltanschauung bezeichnet eine Anschauung, die davon ausgeht, dass die Welt sich in dem Moment einer letzten Entscheidungsschlacht zwischen den Mächten des Guten und des Bösen befindet. Und da entscheidet sich alles, wer zum Schluss übrig bleibt. Das ist natürlich hochgradig problematisch, wenn ich die Welt nur in gut versus böse, nicht nur in gut und böse, sondern gut versus böse aufteile. Denn dann ist die Problembeschreibung folgende. Die Bösen sind für alles Böse verantwortlich, um das Gute übrig zu behalten. Was ist die Konsequenz? Ich muss das Böse vernichten und die, die ich als böse identifiziere. Das heißt, diese Entscheidung bietet auch Entlastung, um in lokalen Konflikten von der individuellen Verantwortung losgelöst zu sein und auf einen einfachen Gegensatz alles zu reduzieren, was eigentlich nur mit gut gegen böse dann aufgefasst wird. Dann die Übertreibung der mutmaßlichen Brutalität, Bestialität, Gesetzlosigkeit und der Macht des Feindes als moralische Rechtfertigung für Gewalt. Man kann diese Menschen nicht vor Gericht zerren. Demonstrationen bringen in letzter Instanz nichts, weil sie auch kontrolliert sind, weil es auch eine gesteuerte Opposition und unterwanderte Opposition geben würde. Das heißt, es gehört beides zusammen, sowohl das überzeichnete Opfernarrativ, ich soll vernichtet werden von diesen bestialischen Monstern, denen man auch mit legalen und legitimen Mitteln nicht beikommen kann. Ich kann sie verklagen, ich kann es versuchen. Rainer Füllmich aus dem verschwörungsideologischen Milieu versucht die ganze Zeit irgendwie die Bundesregierung und zentrale PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen vor ein Pseudogericht zu ziehen, um sie dann abzuurteilen, um sie zu bestrafen, aber es funktioniert nicht. Ja, das heißt, ich muss zu anderen Mitteln, also es ist dann moralisch legitim, zu anderen Mitteln zu greifen, eben weil diese Monster versuchen, uns zu vernichten. Und das zeigt halt, dass Gewalt ein integraler Bestandteil der Ideologie dieses Milieus ist, würde ich argumentieren. Und hier habe ich Ihnen nochmal zumindest auch aus den Zahlen der Verfassungsschutzberichte der letzten Jahre, seit sie erhoben werden zum Thema Reichsbürger und Selbstverwalter, aufgelistet, einfach nur die Darstellung, von der Sie zum einen sehen können, dass die Gewalttaten im Bereich extremistische Gewalt, die im Rahmen der politisch motivierten Kriminalitätsstatistik PMK erfasst werden, ansteigt und die zumindest die registrierte Gewalt vor allen Dingen auch gegen VertreterInnen des Staates dann auch umgesetzt werden. Zum einen, indem eben Fälle von Erpressung und Nötigung vorliegen, wo versucht wird, Geld herauszupressen durch bestimmte Schreiben, das zählt unter Gewalt in dieser Statistik, aber auch Widerstand gegen VollstreckungsbeamtInnen, gerade auch im Rahmen von Amtshilfeersuchen, aber auch bei beispielsweise allgemeinen Verkehrskontrollen oder Polizeikontrollen, die stattfinden, wo dann eben diese Menschen gewalttätig werden. Es ist aber wichtig, es gibt diese notwendige Konfliktlinie zwischen Menschen, die, wenn sie sich ihrer Ideologie entsprechend verhalten, die zu einem Konflikt mit dem Staat führt. Wer seine Steuern nicht bezahlt, macht Schulden. Die müssen irgendwann eingetrieben werden. Dann kommt es zu Zwangsvollstreckungsprozessen. Gerichtsvollziehende wissen inzwischen auch, wenn sie diese Menschen als Mitglieder des Milieus identifizieren können, dass die auch andere Menschen hinzuziehen können, Polizistinnen als Amtshilfe. Und dann kommt es zu diesen Auseinandersetzungen. Die Fälle von 2016 waren ähnlich. Oder wenn Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Milieu eben keine Waffen mehr besitzen dürfen, dass Polizei kommt, um sie ihn abzunehmen. Und genau dieser Fall lag in Georgensgmünd 2016 vor. Der Mensch sollte entwaffnet werden und nutzte genau diese Waffen, um auf die Polizisten des SEKs zu schießen und einen tödlich zu verletzen und mehrere auch. Also das heißt, wir haben es mit diesen notwendigen Konfliktlinien zu tun, aber es gibt auch andere Gruppen, auf die ich nochmal eingehen will. Dann abschließende Thesen noch zum Thema Gewalt für demokratische Gesellschaften. Zunächst mal, der Phänomenbereich des verschwörungsideologischen Souveränismus ist der politischen Rechte zuzuordnen, würde ich anhand der dargelegten Argumente hier so vertreten. Dann staatliche und zivilgesellschaftliche Organisationen, gerade die, die Schusswaffenausbildung betreiben, müssen stärker für das Problem sensibilisiert werden. Ich denke, das zeigt sich gerade auch im Rahmen der Ermittlungen gegen die beiden Gruppen, sowohl Patriotische Union als auch Vereinte Patrioten, die gezielt eben versuchen, PolizistInnen und SoldatInnen zu rekrutieren. Und auch viele Mitglieder der Patriotischen Union, Gruppe Reuß, beispielsweise waren Mitglieder in Schützenvereinen oder in Schießgesellschaften. Dann Zielgruppen von Gewalttaten sind Personengruppen, die als mittelbarer oder unmittelbarer Teil der Verschwörung identifiziert werden. Denken Sie an meine Ausführung zur Definition am Anfang. Das heißt Beamtinnen, Behördenmitarbeitende, staatliche Angestellte, PolitikerInnen, die in irgendeiner Form als Teil der Verschwörung wahrgenommen werden. Menschen mit Migrationsgeschichte auch. Hier beispielsweise, wenn der rechte Verschwörungsmythos vom großen Austausch bemüht wird. Oder Jüdinnen und Juden, die als Teil einer vermeintlich stattfindenden jüdischen Weltverschwörung letztlich die Bundesrepublik Deutschland, Migrantinnen und auch Polizeieinheiten steuern würden, um das deutsche Volk zu vernichten. Das heißt, diese Gruppen können eben auch angegriffen werden von Menschen aus dem Milieu. Und zum Schluss noch, die AfD grenzt sich zwar verbal von Reichsbürgern ab, bietet sich dem Milieu aber zur Wahl an, indem beispielsweise Mitglieder verschwörungsideologisch, aber auch andere souveränistische Behauptungen verbreiten und auch auf lokalen Ebenen enger miteinander in Verbindung getreten wird. Und innerhalb der Gruppierung Patriotische Union sollen ja auch nicht nur eine, sondern mehrere Personen mit AfD-Vergangenheit aktiv gewesen sein. Jetzt unabhängig davon, sozusagen, wo es dann ganz konkret wird oder das gemeinsame Auftreten beispielsweise lässt sich auch stark vor allen Dingen in Thüringen noch mit beobachten. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Noch der kurze Hinweis. Wir vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie, CEMAS, veröffentlichen immer mal wieder Reports auch zusammengefasst zu dem Thema, die Sie bei uns dann auf der Webseite runterladen können oder auch bestellen. Und da erscheint im November 2023 diesen Jahres dann noch mein aktueller Report dann durch die Krise ins Reich, postpandemische Entwicklung von Reichsbürgern und Souveränistinnen in Deutschland. Vielen Dank.
Das war Jan Rathje mit seinem Vortrag Die Reichsbürgerbewegung und ihre Gefahren für Staat und Zivilgesellschaft. Und Jan Rathje hat in seinem Vortrag einen kleinen Fehler, den ich jetzt an dieser Stelle kurz berichtige. Und zwar spricht er davon, dass drei Ämter für Verfassungsschutz die Reichsbürgerszene als rechtsextrem einstufen. Und das stimmt nicht mehr, es sind mittlerweile nur noch zwei. Das Saarland tut dies nicht mehr. Die beiden Vorträge, die ihr heute im Hörsaal gehört habt, haben Jan Rathje und Tobias Ginsberg am 20. September 2023 gehalten, und zwar bei einer Fachtagung der Bundeszentrale für politische Bildung zu Organisationsstrukturen, Ideologien und Zielen der heterogenen Reichsbürgerszene. Ich bin Nina Bust-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de. Und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.